When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bam. Guten Hallo. Hier ist Stefan Winterbauer. So ist mein Name. Das ist die Medienwoche, der wöchentliche Medienpodcast. Am anderen Ende der Leitung.
Christian Meyer. Hallo.
Ja, hallo. Ja, die dunkle Zeit.
Dein Kollege.
Ja, mir liegt es immer noch so auf der Zunge zu sagen, mein lieber Kollege. Aber wir sind ja irgendwie auch noch Kollegen, ne? Obwohl wir jetzt diesen Podcast als ein Privatprojekt fortführen, nachdem mir mein Arbeitgeber irgendwie abspenstig wurde. Aber gut, du arbeitest ja doch dabei.
Das wirkt jetzt gerade so wie, ich bin auch bei der Welt, das wirkt jetzt gerade so wie, was bisher geschah. Eine kurze Zusammenfassung für die Leute, die bislang die letzten 4 neuen Folgen verpasst haben.
Ja,
das bringt mich.
Habe ich eigentlich nicht vor, aber.
Das bringt mich jetzt nochmal dazu, kurz zum Einstieg zu sagen, sehr gerne abonnieren, teilen, weiterempfehlen. Ja. Da muss man jetzt häufiger drauf hinweisen.
5 Sterne. Bitte.
Ne? Sonst danke. Überlegen wir das uns alles
sonst
hier.
Sonst überlegen wir uns
nein.
Das vielleicht nochmal anders.
Gut. Okay, wir greifen als erstes Thema etwas auf, was wir in der vergangenen Woche schon aufgenommen hatten: den AI Act. Ja? Ach, also künstliche Intelligenzgesetz der Europäischen Union.
Mhm. Und als wir vergangene Woche aufgenommen haben, da waren die noch mitten am Verhandeln und es war noch nicht fertig und mittlerweile hat die EU ihr Ei gelegt und den AI Act auf den Weg gebracht. Es braucht noch eine Zustimmung von irgendwem.
Ja, der Trilog ist jetzt beendet aus Parlament.
Parlament muss noch
Kommission,
zustimmen, aber ist eine Formsache, wie es immer so heißt, ne?
Ja, genau. Und alle haben jetzt, das ist ja tagelang gedauert oder nächtelang, ja. Und am Ende hat Thierry Breton, das ist der zuständige EU-Kommissar, irgendwie gesagt, super cool, das ist eine Revolution hier, der historisch, ja. Und dann habe ich einen Kommentar gelesen von einer Analysten, CB Insights, heißt das, so ein Datenanalyseunternehmen, die Unternehmen beraten bei der Transformation und so weiter, und hat er geschrieben, the EU has now more AI regulations than meaningful AI companies.
Ja.
Congratulations.
Ja, congratulations. Gut. weil meaningful AI companies meint wahrscheinlich dieser Kommentar null. Also es gibt
ja. Nein, das stimmt ja nicht.
Es gibt ja
Aleph Alpha gibt
ja,
es.
Ja, aber meaningful ist ja das Stichwort.
Naja, da kann man sich drüber streiten. Die kann man schon ernst nehmen. Und dann gibt es noch die Franzosen, ne?
Mit Mistral.
Ja,
Mistral. Also was regelt der AI Act denn jetzt? Also so ganz, ganz tief gehen wir nicht rein. Wir, medienjournalistischer Manier hangeln wir uns an der Oberfläche so ein bisschen entlang.
Ja, das muss man aber auch dazu sagen, wo wir gerade Aleph Alpha gesagt haben. Ne? Ich habe in der vergangenen, es war diese Woche, Interview von Gabor Steingart gehört mit diesem Jonas Andrulis, der Gründer von Aleph Alpha, diesem Vorzeige AI-Unternehmen. Und da hat der Andrulis, der bei Apple war und bei Google und wo weiß, was ich weiß noch, der selber sagt, er hat sich sein Leben lang nur mit AI, künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und selbst er hat Probleme mitzukommen, was die Entwicklung angeht.
Gott, was wollen wir denn dann sagen? Ich habe nur gelesen, dass Aleph Alpha irgendwie negativ aufgefallen ist durch rassistische Bemerkungen und allzu freundliche Hitler-Vergleiche irgendwie.
Was?
Ja.
Gut.
Und dann hat
es gibt keine AI, die nicht irgendwann mal einen Hitler-Vergleich macht.
Dann hat Herr Andrulis gesagt, ja, das dürfte man, also ich paraphrasiere jetzt, was hingemäß ist, darf man nicht so eng sehen, weil Aleph Alpha, das Chatmodell, das ist ja eigentlich gar nicht so richtig für die Öffentlichkeit da, sondern nur für Unternehmen und so. Und das lernt ja noch. das ist ja noch nicht so richtig erwachsen, der Aleph Alpha, der weiß noch nicht so genau mit dem Hitler, dass man das nicht so sagen darf und deswegen Auge zudrücken.
Also es gibt so ein paar Punkte, ne, die streifen wir jetzt mal kurz, worum es geht. Also die großen KI-Basismodelle, das ist zum Beispiel dann GPT, ja.
Also nicht ChatGPT, sondern GPT, das dahinterliegende
das
Large Language Model, oder?
Ja, das baut ja aufeinander auf, ne? Oder dieses Gemini von Google und so weiter, die sollen reguliert werden. Ich entnehme dem Handelsblatt, die da eine ganz gute Zusammenfassung geliefert haben. Entwickler von Basismodellen müssen künftig technische Dokumentationen ihrer Trainings- und Testverfahren erstellen. Sie müssen nachweisen, dass sie urheberrechtliche Bestimmungen einhalten. KI-generierte Produkte sollen mit Wasserzeichen versehen werden. Also sie sollen auf jeden Fall einfach transparent sein. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte, was sie eigentlich da mit den Daten machen, die sie benutzen.
Ja, und bestimmte heikle Anwendungen, wie es glaube ich so hieß, die sollen nochmal einer besonderen Regulierung unterworfen werden. Damit ist gemeint, wenn eine KI zum Beispiel eingesetzt wird in einem Bewerbungsverfahren von Unternehmen oder wenn es darum geht, ob Versicherungen gewährt werden oder Kredite zum Beispiel, da werden nochmal besonders strenge Regeln an solche Anbieter angelegt, ja. Und ganz böse oder schlimme Anwendungen, die wurden ganz verboten. Da ging es vor allem um diese Biometrik in Echtzeit. Also dass
nicht ganz verboten. Ja,
nicht ganz verboten, Ausnahme Strafverfolgung in bestimmten Bereichen. Aber sozusagen das großflächig wahllos, sage ich jetzt mal, irgendwie Gesichterdaten, also Bilder von Gesichtern gesammelt werden, in eine KI gefüttert und dann beim Betreten vom C&A-Laden scannt dich eine Kamera und erkennt sofort, der hat auch die Hosengröße 58, da hinten gibt es ein Angebot. Das soll es nicht geben, sondern nur in Ausnahmefällen und wenn es um Strafverfolgung von schweren Straftaten geht und auch da muss es dann in einer gewissen Frist genehmigt werden auch nochmal, dass das so zum Einsatz gekommen ist.
Wobei,
so ganz, als ich diese Zusammenfassung gelesen habe, so ganz habe ich es nicht kapiert, was da jetzt so, also das wird so geregelt irgendwie, aber ich hatte den Eindruck, dass da schon noch viel Spielraum drin ist an Interpretationen und an Dingen, die dann doch nicht so genau geregelt sind.
Ja, gut, aber das ist das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Das ist ja auch einer der Vorwürfe, er reguliert da was er selber noch gar nicht richtig versteht. Wobei man natürlich auch sagen kann, gerade weil man es nicht so wirklich versteht, schon, also die Politiker in Brüssel sind wahrscheinlich jetzt auch nicht viel schlauer als wir. Ja, die haben dann vielleicht ihre Berater, die haben ihre Vorstellung, was da reguliert werden soll. Aber gerade deswegen muss man es vielleicht zum bestimmte Bahn lenken und natürlich vor allem verhindern, dass da Schlimmes mitgemacht wird. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Die Reaktionen darauf sind jetzt, also da denkt man manchmal, wenn man die Reaktion liest, man hat es mit zwei völlig unterschiedlichen Gesetzen zu tun. Ja, also verabschiedet wird das dann, also ich glaube, in Kraft tritt es dann nächstes Jahr, ne, Anfang nächsten Jahres. Aber die Wirtschaft sagt erwartbar, das ist viel zu regulativ, da werden Innovationen gehemmt und dann gibt es die Verbraucherschützer, die sagen, das geht alles noch nicht weit genug, das ist viel zu risikoreich, da müssen wir noch die Leute besser schützen. Ne? Also so weit auseinander geht das eigentlich.
Ja. Und ja, wie sich das wirklich auswirkt, man wird sehen. Ne? Ich meine, die EU ist jetzt erster politischer Akteur, der so eine Regelung trifft. Ich glaube, in den USA oder in China gibt es keine solche Bestrebungen, das irgendwie groß zu regulieren im Moment. Ne? Mir ist zumindest nichts bekannt.
Ja, wir kennen das ja von anderen Vorhaben der EU, dann wird da, zumindest in den USA gibt es einige, die dann sagen, ja toll, dass ihr das vormacht, politische Konsequenzen hat das dann in der Regel nicht. Und wenn es jetzt, ich meine, es wird sich immer die Frage stellen, behindert so ein Gesetz dann wirklich die Entwicklung, weil es zum Beispiel wie für Aleph Alpha viel zu aufwendig ist, diese ganzen Auflagen zu erfüllen. Der Androulis hatte in dem Interview gesagt, das war mir nicht so klar, sie haben 70 Mitarbeiter.
Das ist ja, das ist
ja
so jetzt viel,
nicht
ne?
so viel. Ja. Ja, da muss er vielleicht noch ein paar einstellen, wenn er sozusagen die ganze Regulierung in den Griff bekommen will. Ja, das kann natürlich sein.
Nicht nur die Regulierung, das ist ja das, was wir letzte Woche auch schon hatten. Also meine These, wir haben das Rennen, glaube ich, schon eigentlich verloren, egal welche Regulierung da kommt, aber ob Aleph Alpha und Mistral jetzt gegen ChatGPT oder Gemini anstinken können, ich bezweifle das doch sehr. Ja. Wobei Google hat sich da jetzt auch gerade nicht mit Ruhm bekleckert, gell? Bei der Präsentation von dieser Gemini AI, hast du es gelesen?
Sag mal.
Die haben diesen Chatbot präsentiert auf der Bühne und es war geskriptet. Also man hat dann, die haben dann so Prompts eingegeben und sich mit der Software unterhalten. Und es war aber nicht echt, also keine echten Antworten, sondern es waren so vorgefertigte Antworten.
Doch,
ne? Und
was?
Das war dann natürlich so ein bisschen peinlich.
Ein bisschen.
Ich vermute mal, aber und da kommt wieder kommen wir zurück zum Hitler-Vergleich. Man hatte einfach Schiss bei Google, dass der Bot in einer Live-Situation dann irgendwas Blödes sagt, was sie nicht kontrollieren
kann. So wie Thomas Gottschalk.
Er hat das. Ja, vielleicht kann er dann ChatGPT, wenn das moderieren.
Vielleicht eine sozusagen für die Medien spezielle Geschichte ist, dass die Verlegerverbände sich geäußert haben. Die haben gesagt, sie seien enttäuscht, ja, weil es ist schon so, dass laut diesem Gesetz dann die Anbieter von KI-Modellen so ein bisschen offenlegen müssen, was sie da benutzen. Aber es gibt jetzt kein konkretes oder spezielles Auskunftsrecht. Das wollten die Verlegerverbände. Ein Auskunftsrecht, wo du dann sagen kannst, können Sie uns bitte bestätigen oder eben nicht, dass diese Inhalte XYZ und so weiter von ihrem Modell genutzt wurden, um schlauer zu werden. Mhm. Das wird es nicht geben. Und da sagen dann die Verbände, der Mindestschutz der menschlichen Kreativität ist da nicht mehr gewährleistet und diese Gesetzeslücke müsste noch geschlossen werden.
Ja, die Verlegerverbände wollen wahrscheinlich dann auch irgendwie Leistungsschutzgebühren von den Chat-GPTs dieser Welt, ne?
Oder? Ja, das ja sowieso, hatten wir auch schon öfter. Heute, wir nehmen wieder am Mittwoch auf. Letzte Woche hattest du Weihnachtsfeier am Donnerstag, morgen habe ich.
Ja. Ich kann aber auch morgen trotzdem nicht.
Ja, deswegen sind wir heute am Mittwoch zusammen. Heute, an diesem Mittwoch, kam die sehr interessante Nachricht, dass mein Arbeitgeber Axel Springer mit OpenAI eine Partnerschaft abgeschlossen hat. Ja. Über die, also durch die Partnerschaft werden ChatGPT-Nutzer, ich lese aus der Pressemitteilung vor, weltweit Zusammenfassung ausgewählter Nachrichteninhalte von Axel Springers Medienmarken erhalten, darunter Politico, Business Insider sowie Bild und Welt. Also auch meine Texte werden dann offenbar
ChatGPT-Nutzern
zur Verfügung gestellt, wenn die denn was wissen wollen.
Ja, wir haben gerade eben, bevor die Aufnahme gestartet ist, schon ein bisschen gerätselt, wie das denn aussehen kann, weil ich meine, ChatGPT ist ja ein Chatbot, ja. Also du machst den ja auf und da steht ja erstmal nichts, ne? Und dann musst du den ja was fragen oder dem was sagen. Und wie sind dann, das wissen wir jetzt noch nicht so richtig, wie diese Inhalte von Springer Medien da eingebaut werden?
Naja, guck mal, hier steht. Ja. Nee, ich weiß das natürlich noch nicht, weil da bin ich genauso ahnungslos wie jeder andere. Da steht auch in dieser Mitteilung, die Antworten von ChatGPT auf Nutzeranfragen, also die fragen dann irgendwas, wie sieht es denn hier aus oder wie verhält sich dieses und jenes, also nachrichtenmäßiges, die Antworten werden Quellenangaben und Links zu den vollständigen Artikeln enthalten, um für Transparenz zu sorgen. Also vielleicht
zum Beispiel, hey ChatGPT, hat sich die Regierung jetzt mal mit dem Haushalt geeinigt? Und dann sagt er ChatGPT, bei der Welt habe ich diesen Artikel hier dazu gefunden.
Genau.
So ein bisschen wie Siri. Aber Ob sich ChatGPT dann Siri zum Vorbild nehmen sollte, ich weiß es nicht. Und was ist mit den anderen Medienhäusern? Werden die dann nicht neidisch? Werden die dann nicht irgendwie aufmüpfig und sagen, wir wollen in unserem FAZ-Artikel
hängen, aber auch in ChatGPT rein? Ja, sicher, aber das steht ja jedem Unternehmen offen, sich da irgendwie mit OpenAI zu einigen. Also mit AP hatte OpenAI, also dieser Associated Press, der Nachrichtenagentur, hatten die schon eine Vereinbarung, aber ich glaube, das ging da nur um das Training von Inhalten.
Aber das ist dann schon so, oder ist das auch noch nicht ganz klar, dass das ausschließlich unveränderte Originaltexte, jetzt haben wir aus der Welt oder von der Bild, da einfließen oder verlinkt werden? Oder kann es auch sein, theoretisch, dass einfach nur Informationen aus einem, sagen wir, Weltartikel irgendwie bei ChatGPT dann bevorzugt eingebaut wird?
Das, I don't know, ne? Aber auf jeden Fall soll es ja, und das finde ich jetzt ganz sinnvoll, Quellenangaben und Links geben, ne? Also ist dann fast ein bisschen wie bei Google.
Dass aber auch nur Links für Leute, mit denen die dann eine Partnerschaft haben, ne? Die von OpenAI.
Ja, offenbar. Na, aber das können die sich ja aussuchen. Ja. Aber die werden natürlich sicherlich eine Auswahl an Medien, aber irgendwie erinnert es ein bisschen an diese ganzen Themen mit den Suchmaschinen. Ne? Aber hat man vielleicht ein bisschen früher erkannt, dass man da irgendwelche Deals machen sollte.
Das ist eine interessante Entwicklung. Ich muss sagen, ich fand das jetzt auch irgendwie überraschend. Also diesen Deal zwischen OpenAI und Axel Springer hätte ich jetzt
Es gab ja so ein Konsortium aus mehreren amerikanischen Medien und da war Springer, glaube ich, eine Zeit lang auch dabei oder sind es noch. Und auch über diese News Media Alliance, das ist ein amerikanischer Verband, dass man halt verhandelt, nicht nur mit OpenAI, sondern mit anderen auch über den Abschluss von solchen Lizenzdeals. Wenn man dann ein bilaterales Abkommen hat, wahrscheinlich ob es besser ist.
Naja, schauen wir mal, wie es ausgeht für die Medien. Also die Geschichte mit Lizenzdeals und Facebook, das war ja am Ende dann nicht so eine fruchtbare Geschichte für die Beteiligten.
Das weiß ich nicht. Also
Google,
sicher, das ist jetzt tot. Ja. Das ist richtig. Aber for the time being, also für die Zeit, wo es das gab, floss halt Geld. Ja. Da kannst du natürlich sagen, da haben sich, also mit Google News Showcase oder wie das hieß, das gab es ja auch oder gibt es noch.
Das gibt es, glaube ich, noch.
Da fließt dann Geld und wahrscheinlich haben sich diejenigen, die das gemacht haben, gedacht, besser ein bisschen Geld als nix oder was aus dem Leistungsschutzrecht kommt, weiß man da nicht so genau. Alles verständlich, aber gerade bei Meta ist das Thema durch.
Ja, also die aber das nicht mehr. Und noch weiter, Axel Springer und AI, künstliche Intelligenz, dieser News-Aggregator von Springer Update, der im Moment noch Exklusivdeal mit Samsung-Handys hat, so ist es ja auch entstanden. Also
das Wieso? Ist, ich habe die App hier bei Apple auch auf meinem Handy.
Gibt's auch? Oh, okay. Ja. Aber dann ist es exklusiv, dass es bei Samsung vorinstalliert ist, oder?
Fing das an, dass die da so einen Deal, ich glaube, das ist schon ziemlich lange her, 2014 oder so.
Ja. Und es wurde damals auch ein bisschen gehypt, so als super smarter Move. Ist das so richtig jetzt digital Medien, was so die Medienlandschaft verändert? Und jetzt kam die Nachricht, dass halt da ja mehr oder weniger die ganzen menschlichen Redaktionsmitarbeiter, die es da noch gibt, weg sollen, abgebaut, entlassen, keine Ahnung. Und künftig soll der ganze Dienst nur noch von der künstlichen Intelligenz zusammengetackert werden. Und man kündigt auch bei Springer diesen Deal noch mit Samsung, den es noch gab. Ja. Also das war ja jetzt nicht so, dass da groß Inhalte geschrieben wurden, sondern es wurde aggregiert, Agenturmaterial zusammengefasst, auf andere Inhalte verwiesen, das Ganze aufbereitet. Ich fand es trotzdem interessant, weil man doch immer diese Töne im Ohr hat von Medienleuten und Technikmenschen. Ja, die künstliche Intelligenz, da muss man sich gar keine Sorgen machen um seinen Arbeitsplatz. Ja. Ein bisschen vielleicht und da.
Das habe ich so nicht empfunden, dass niemand gesagt hat, da muss man sich keine Sorgen machen, ist alles safe. Ich glaube, wo wir uns in dem Bereich, individuell ist das natürlich, weiß ich nicht, was so kolportiert wurde, 70 Stellen bis 2025 werden abgebaut. Das ist natürlich jeder einzelne Mist, wobei man ja natürlich nicht sagen kann, vielleicht gibt es da ja andere Möglichkeiten für die im Unternehmen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn nicht ein Aggregator also ein Angebot, was Nachrichten aggregiert, zusammenfasst, ja, wenn das nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden kann, ja, was denn dann? Ja.
Ja,
es war ja aber, nie die Rede davon, dass originäre Inhalte, die recherchiert werden und Interviews und was weiß ich, ersetzt werden können. Das geht ja nun mal nicht. Aber sowas erstaunt mich jetzt nicht unbedingt.
Ja, da hast du schon recht. Aber ich finde schon, dass so der Eindruck zumindest teilweise erweckt wurde in so Äußerungen. Es hieß immer, ich habe das so im Ohr, ich kann das jetzt gar keiner Person zuordnen. Ja, man muss sich keine Sorgen machen, die künstliche Intelligenz, die nimmt uns dann die alltäglichen, lästigen Arbeiten ab, das Schwarzbrot, und dann haben die ganzen Journalisten viel mehr Freiraum, um die tollen Reportagen und Interviews zu machen, die sie schon immer machen wollten.
Im Idealfall können ja die Leute dann wieder tatsächlich originäre Inhalte halt machen. Dann, das kann ich natürlich, weiß ich nicht. Aber ich will einfach nur sagen, diese Art der Zusammenfassung von Inhalten ist ja das, wo man am ersten dran denkt, wenn man an KI und Journalismus denkt. Ne?
Nun gut.
Ja.
So, wo habe ich die Taste hier?
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Wir kommen zu einem unserer Lieblingsthemen, nämlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, ist keine Woche. Ja,
hatten vergeht. Wir die letzte Woche, hatten wir ihn auch?
Ja, warte mal. Rundfunkbeitrag?
Glaube nicht, aber mein Gott, mein Hirn, man wird ja nicht jünger.
Irgendwas ist immer. Ja, also in dieser Woche gab es die Wiederwahl von Professor Dr. Kai Wiffke. Ist er auch.
Ach, echt? So Honorarprofessor oder so, oder?
Ich glaube. Aber ich weiß, dass es stand in einer
sozusagen
Mitteilung.
Okay, gut.
Wir können ihn ziehen. Also ist SWR-Intendant und derzeit ARD-Vorsitzender, ist in der vergangenen Woche bereits, am vergangenen Freitagmorgen, still und heimlich kann man nicht sagen, weil es wurde übertragen, diese Wahl.
Ach, echt?
Bei swr.de. Ja,
ach so, im Internet.
Im Internet. Ja, trotzdem. In der ARD zur besten Sendezeit. Jetzt.
Wahl des Intendanten.
Ja. Naja, Transparenz.
Ja,
das ist so. Also er ist wiedergewählt worden mit 54 von 67 Stimmen. Und in der Pressemitteilung, auch in der dpa-Meldung, stand dann, er hatte keinen Gegenkandidaten. Das stimmt.
Zumindest bei der Wahl.
Aber im Vorfeld hat es wohl, so berichten jetzt übereinstimmend Quellen und die FAZ, die das in Gestalt von dem Kollegen Michael Hahnfeld auch nochmal aufgeschrieben hat, es gab sehr wohl mindestens eine, heißt es da in dem Text, ich hatte von zwei gehört, aber mindestens eine qualifizierte Kandidatin, die aber dann von diesem Wahlausschuss, der festlegt, wer da zur Wahl zugelassen wird, eben nicht zugelassen wurde. Das kann natürlich sein, dass, da haben sich bestimmt auch noch mehr beworben, ja, wenn du 380.000 Euro oder sowas im Jahr verdienst, gibt es wahrscheinlich immer ein paar. Es gibt ja auch manchmal so Kandidaturen, die dann nur so gemacht werden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also, dass sich da ein paar bewerben, ist ja klar, weil die Stelle wurde ausgeschrieben, ja.
Sogar mit aber der Stellenanzeige in der Zeit.
Die Zeit, ne? Bei Zeit Online steht ja. Bei swr.de und bei Zeit Online.
Ach, bei Zeit Online nur.
Den Text der FAZ.
Ja, das ist ein bisschen günstiger.
Das ist ein bisschen, so. Und also das ist ja auch okay, dass man dann einen Ausschuss hat, der sagt, ist qualifiziert oder ist nicht qualifiziert, und dass Kai Gnüffke natürlich der qualifizierteste aller Kandidaten ist, das hat man schon vorher geahnt. Ironie off, nein, er ist ja tatsächlich sozusagen, es spricht wahrscheinlich alles für ihn. Was aber jetzt verwundert hat, den Kollegen Hahnfeld und einige andere auch, ist, dass nicht gesagt wurde, dass es Gegenkandidaten gab, obwohl es offenbar Gegenkandidaten gab,
ja.
Die aber halt nicht zugelassen wurden. Ja. Und ich hatte auch mal beim Rundfunkrat nachgefragt, da hatten wir dann die Geschäftsstelle Rundfunkrat und Verwaltungsrat, die machen das so zusammen, bei so einer Wahl geantwortet, das Wahlgremium hat vereinbart, über Anzahl und Namen der Bewerbung keine Auskunft zu geben. Ich bitte um Ihr Verständnis. Punkt. Mhm.
Und die beiden Gremienchefs, wie es hier heißt, in dem Artikel, ich glaube, da ist der von der FAZ, wie heißen sie, Günster und Stechel, die Vornamen sind hier jetzt gerade in der Stelle, die ich habe nicht erwähnt.
Klingt aber auch wie ein guter Podcast.
Was?
Günster und Stechel.
Günster und Stechel, ja, das stimmt. Ich fand nur das Zitat hier so nett. Der Amtsinhaber Kniffke sei, ein Zitat, den Mitbewerbern nicht nur weit überlegen gewesen, er habe auch als einziger, wieder Zitat, alle Bewerbungskriterien ausnahmslos erfüllt. Die beiden anderen Bewerber jedoch nicht. Also hier ist auch konkret von den beiden anderen Bewerbern die Rede, wobei das eine war eine Frau wohl, ne, aber gegendert wird hier noch nicht in den Gremien.
Ja, also es wurde im Vorfeld, stand was in der Stuttgarter Zeitung auch dazu, da ist man der Meinung, dass die Transparenz also nur vorgegaukelt sei, Zitat, wie viele Aspiranten haben sich gemeldet, Fragezeichen, wie wurde mit ihnen umgegangen, warum wurde kein einziger zur Wahl zugelassen, Kniffke hätte vermutlich keinen von ihnen fürchten müssen, aber seine Bestätigung hätte bei einer echten Wahl demokratischer gewirkt und weniger nach Kugelei hinter den Kulissen gerochen. Da haben die Kollegen der Stuttgarter Zeitung, finde ich, recht.
Ja, absolut recht. Und auch, dass da teilweise so betont wird, dass es sich ja so um ein urdemokratisches Verfahren gehandelt habe und die Leute hätten ja die Wahl gehabt, ja oder nein zu sagen, ein Kandidat. Also ich finde das auch super seltsam, wenn jetzt diese Findungskommission der Meinung ist, diese Leute, die sich da beworben haben, waren nicht qualifiziert, aber da kommen Zweifel dran auf, müsste man dann nicht auch das Verfahren der Findungskommission transparenter gestalten und offenlegen? Oder man müsste, wenn diese Leute, wie es da heißt, ja qualifiziert waren, ich weiß jetzt auch nicht, nach welchen Kriterien da die Qualifikation ausgesprochen wird. Also die müssen sicherlich einen gewissen Rang haben, eine gewisse Stellung innehaben, Erfahrung haben, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Führungserfahrung haben entsprechend. Und wenn all diese Kriterien zutreffen, sollte man die doch dann auch zur Wahl zulassen, weil es natürlich immer besser ist, wenn man eine Wahl hat zwischen irgendjemandem. Auch wenn es einen haushohen Favoriten gibt.
Ja, eben.
Und der bei aller Wahrscheinlichkeit hat, trotzdem gewählt wird. Und wenn man dann auch schon so ein Primborium macht, wie das zu übertragen irgendwie, weil man ja ach so transparent ist und im Vorfeld aber Kandidaten so aussortiert, wie es ja aussieht, dann macht das irgendwie keinen guten Eindruck für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Find ich auch nicht. Ne? Und Kniffke hält ja auch mit sozusagen Ansprachen an den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht zurück. Das ist natürlich seine Aufgabe, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber dann sollte man doch bitte den eigenen Erwartungen gerecht werden. Was ich jetzt verstehe ist, wenn keine Namen genannt werden, wo man wirklich gedacht hat, die sind nicht qualifiziert, da muss man die vielleicht so ein bisschen für sich selber schützen, aber...
Aber das haben ja die Gremien ins Spiel gebracht, offenbar, dieses Argument der Nicht-Qualifikation.
Ja, was auch immer, genau. Das ist so ein bisschen schwammig, es bleibt im Unklaren und also Verständnis wieder.
Also es sieht so ein
gesagt bisschen, wurde, habe ich da jetzt nicht dafür gehabt.
Nee, ja. Es sieht so ein bisschen aus nach dem Motto, man wollte da sich keinen Ärger machen und alle wissen es doch eh, der wird's, der macht's, der will nochmal und dann braucht man sich jetzt nicht auch noch mit irgendwelchen Gegenkandidaten oder Kandidatinnen da rummachen.
Ja, das wäre ja das schwächste aller Argumente.
Ja, nee, aber so sieht es ein bisschen aus. Ja. So würde das natürlich nie jemand sagen, öffentlich oder nicht öffentlich, aber ein bisschen wirkt es so, finde ich. Ja.
Meanwhile, der SWR macht im Jahr jetzt einen Bilanzverlust in Höhe von 51 Millionen Euro wurde berichtet und der Haushaltsplan für das nächste Jahr wurde festgelegt, aber zur Beruhigung aller wurde dann auch mitgeteilt, dass man keine Liquiditätsprobleme bekommen wird beim SWR, denn man habe Reserven aus dem zurückliegenden Spar- und Umbauprozess.
Das ist schön, ne? Ja, das war ja,
naja, gut, immerhin,
im Jahr vorher auch schon so, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ich finde aber auch noch ein bisschen erstaunlich, dass man mit diesen Defiziten so, ja, das scheint jetzt einfach kein großes Problem zu sein, dass man mit diesen Defiziten so plant. Ja,
ja, nicht alle, also es sind ja einige Landesrundfunkanstalten defizitär, haben aber alle, soweit ich sehen kann, Rücklagen. Bei Bremen bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt, ja, naja, also da muss man sagen, wenn es Unternehmen wären, freie, am Markt agierende Medienunternehmen, dann, naja, würde das alles nicht so smooth durchgehen durch den Verwaltungsrat. Kopf wackeln, ne?
Ja. Ja, und genau. Aber Herr Kniffke tut auch das Seinige zur Sanierung des SWR-Haushalts ja dazu, so war zu lesen, dass er dann in seiner künftigen, in der zweiten Amtszeit als Intendant, ich glaube, auf 50% der Altersbezüge, die ihm da, die er sich dann neu erwirtschaftet, zustehen würden, verzichtet, und sein Salär würde auch niedriger ausfallen, wobei nicht gesagt wurde, wie viel niedriger. Das liegt aktuell bei, was ich glaube, 393.000, oder du hast es schon gesagt.
Sowas in der Richtung.
Ja, also der zweithöchst dotierte Intendantenposten nach dem WDR, Tom Buro, der irgendwie so bei 430.000 liegt. Also man wird sich keine Sorgen machen, Herr Kniffke wird sich trotzdem noch das Schnitzel leisten können, auch wenn
er hat gesagt, er habe keine Ansprüche zu stellen. Das ist schlau, das zu sagen, ja. Aber dazu muss man natürlich kein Raketenwissenschaftler sein. Man muss aber auch dazu sagen, gut, 50% Kürzung bei den Altersbezügen ist schon ziemlich viel, nur man muss dazu wissen, dass die Rückstellungen, die für die Intendantengehälter zumindest in den meisten Rundfunkanstalten gebildet werden müssen, riesig sind. Ne? Mhm. Also das Millionen. Ja? Mhm, also das sind exorbitante Altersrückstellungen.
Ja, also selbst wenn er da verzichtet, da wird noch genug bei rumkommen. Ne?
Ja. Gut. Ja. Und dann gab es noch dieses Papier von der CDU, müssen wir noch zur Ergänzung
genau, kurz sagen. Genau, das passt ja eigentlich ganz gut dazu. Ne? Die CDU hat sich ja ein neues Grundsatzprogramm verpasst und da spielt der öffentliche Rundfunk auch eine Rolle. Die haben sich tatsächlich mal Gedanken gemacht, wie der ihrer Meinung nach so grundsätzlich reformiert werden könnte. Die sind ganz interessant, diese Punkte. Am interessantesten fand ich den Punkt, dass sie vorgeschlagen haben, dass ARD und ZDF sich so ihre Rollen künftig so ein bisschen anders aufteilen sollen. Und zwar will die CDU, dass das ZDF eher als eine Art nationaler Sender positioniert wird und die ARD sich mehr aufs Regionale beschränkt. Das ist jetzt so ein, das ist ein recht weitreichender Vorschlag, der auch immer mal wieder diskutiert wurde, weil die ARD, die hat ja eh diese ganzen Landessender, ne, und die ganzen dritten Programme, die ist da regional sowieso schon stark verwurzelt und die hat aber eben auch noch dieses Gemeinschaftsprogramm im Fernsehen, das erste, was auch mit einigem Aufwand betrieben wird, und man hat ja aber mit dem ZDF ja auch schon einen landesweiten, also bundesweiten Sender da. Warum diese Doppelstruktur? Die ist natürlich von früher her gewachsen. Klar, da gab es dann nur die ARD und das ZDF wurde damals dann ja auf Betreiben ausgerechnet der CDU, also eine Art konservatives Gegengewicht zum angeblich eher SPD-rotlastigen ARD-Funk gegründet. Aber das ist ja mittlerweile komplett aus der Zeit gefallen, dieses Argument. Aber jetzt haben wir diese zwei großen öffentlich-rechtlichen Anstalten.
Ja, aber die, du hast es ja gerade gesagt, also diesen Vorschlag, der ist ja Jahre alt schon, stammt, glaube ich, ursprünglich so in der ersten Form, vielleicht gab es davor auch schon einen, von Rainer Robra, dem Medienminister von Sachsen-Anhalt, das widerspenstige Bundesland, das ja auch schon in die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, die Abstimmung hat platzen lassen beim letzten Mal. So, das war immer so beim ersten Sparen, die ARD ist regional, das betonen sie auch an jeder sich bietenden Gelegenheit. Ist auch in Ordnung, dass die ARD, dass wir ganz regional sind.
Das war ja neulich
auch Thema, wie man jetzt die dritten Programme reformiert, ist ja auch alles richtig. Aber auf das erste will man natürlich nicht verzichten.
Nee, natürlich nicht.
Und das ZDF national. Also so gesehen, die CDU hat ja auch Monate da jetzt dran rumgedoktert an ihrem Entwurf. Und ja, also so gesehen, die haben jetzt Ja, aber es ist so, wie ich das gesehen habe, nichts vorgeschlagen, was jetzt neu wäre, weil es kann ja auch, ehrlich gesagt, was soll es denn groß Neues geben?
Ja, ja. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass eine Partei das mal in ihr Grundsatzprogramm reinschreibt.
Ja, die FDP hatte aber doch hat auch schon sowas. Ja, die FDP hatte auch schon was reingeschrieben, dass sozusagen auch deren schon länger vorgetragene Forderung, dass man nichts machen soll, was irgendwie auch durch die Privaten gemacht werden könnte.
Ja gut, das ist ja, das steht auch dann in einem CDU-Entwurf drin, dass die praktisch den Privaten mehr Zeug überlassen sollen, nämlich zum Beispiel ja, Sportereignisse jetzt bis auf die ganz großen von nationaler Bedeutung, Stichwort Fußball, EM oder WM. Und was, Olympia, glaube ich, steht noch drin oder so.
Ja, aber das ist ja im Medienstaatsvertrag auch drin.
Ne? Ja, aber so anderes Zeug, was gibt's denn da noch?
Könnten also nicht dann Boxen?
Die Privaten machen oder vielleicht Wintersport, ich weiß nicht.
Vielleicht,
gerade
ist ja auch ein Massensport.
Ja, und hat auch gute Einschaltquoten. Also ich meine, da könnten die Privaten auch tageweise, gerade am Wochenende, da kannst du die ganze Daytime vollpflastern, machen die Öffentlichen ja auch mit Biathlon und Skispringen. Ja. Ja. Und
immer so sonntags, ne?
Das, ja, genau.
Verbinde ich immer mit so Sonntagen, wenn man mal den Fernseher anschaltet. Ah, Schnee, Sportler.
Das ist ja auch ein schönes so Programm, das kannst du auch.
Sofa
ähnlich wie eine Florian-Silbereisen-Show gut nebenher laufen lassen und dir noch was zu essen machen und schöne Kulisse häufig, ja, mit dem Schnee draußen schifft's, im Fernseher schneit's, da guckt man gerne zu. Und natürlich haben die da auch schon recht, es gibt, finde ich, auch keinen Grund der Welt, warum das nicht auch im Privatfernsehen laufen könnte. Warum jetzt RTL oder Gott bewahre von mir aus auch Sat.1 das nicht genauso natürlich übertragen können.
Oder? Nicht jede Randsport, also das ist jetzt keine Randsportart, nee, ich weiß, aber natürlich nicht jede Sportart ist dann kommerziell erfolgreich. Ne?
Ja.
So, aber man sieht ja an diesem dünn wird das so ausgesprochen, das ist ja auch
dein,
mit Unterstützung meines, aber dein, genau, mit Unterstützung von Axel Springer an den Start gegangen ist, dieses Streaming-Portal für Sport, aber kein Fußball, das Christian Seifert macht, der ehemalige DFL-Chef, dass es offenbar schon einen Markt dafür gibt. Ja. Ne?
Wobei, ob Volleyball, das Basketball, eine lange Strecke erfolgreich sein wird, weiß man jetzt auch noch
nicht. Wird man sehen, aber zumindest versucht es jemand, und dann wird man vielleicht sehen, ne? Aber die Öffentlich-Rechtlichen haben natürlich so eine Funktion, auch den Breitensport irgendwie ins Publikum zu bringen. Nur ehrlich gesagt, wenn man immer nur beim Fußball ist, das eine gigantomanische Kommerzveranstaltung ist, dann, also das glaube ich, mit Ausnahme eines Endspiels, ist zum Beispiel nicht mehr nötig. Gut, aber diese Vorschläge der CDU, so alles, also alter Wein in neuen Schläuchen, wenn sie es da jetzt reinschreiben, muss man sehen, welche Auswirkungen, welche Konsequenzen das überhaupt hat. Jetzt im Januar soll der Zukunftsrat des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Eines sollte man vielleicht auch noch so mit Blick auf den SWR erwähnen. Was ich auch interessant fand, dass da auch drin steht, dass die Federführung für die Medienpolitik künftig wechseln soll von Bundesland zu Bundesland und nicht immer nur in Rheinland-Pfalz.
Ah, ja. Weil das wäre doch mal ein Anfang.
Da gibt's ja so ein bisschen den Klüngelverdacht, ja, dass die Medienpolitik Rheinland-Pfalz und der SWR auch sich vielleicht hier und da ein bisschen zu gut verstehen.
Ja, das habe ich auch nie so richtig verstanden, warum das immer eigentlich Rheinland-Pfalz ist, nur weil die Strukturen so sind.
Nur weil es ZDF in Mainz ist oder so, ne?
Ja, gut.
Ja. Ja.
Wir kommen zum letzten Thema, das ist uns noch aufgefallen diese Woche, das ging so ein bisschen rum, die Frankfurter Rundschau, die ehemals, da muss man sagen, ehemals links, also es war so ein bisschen so die Zeitung der linken Lehrer.
Die Zeitung der linken Oberstudienräte war das mal.
Ja, sagt, es war so das Image oder das Klischee, denen geht's nicht so gut.
Was auch nicht ganz neu ist.
Einerseits, ne, das ist, also wenn es eine, ich erinnere mich, ich habe schon vor 10 Jahren, haben wir ja schon Artikel über die Frankfurter Rundschau und wie es jetzt sozusagen runtergeht und was abgebaut werden muss und so weiter, aber sie hielt sich immer wacker, dann wurde sie irgendwann verkauft an Ippen,
den zuerst an Dumont, ne? Und die DDVG, die SPD-Medienholding, hat die dann irgendwann gerettet, in Anführungsstrichen. Und wurde dann weitergereicht an Dumont, den Verlag aus Köln, der jetzt aber auch nicht mehr so richtig viel mit Zeitungen zu tun hat, außer dem Kölner Stadtanzeiger und dem Express. Aber ob man das so behalten will, weiß man jetzt auch nicht so genau, langfristig zumindest. Und dann ist die Rundschau irgendwann beim Ippen Verlag gelandet, mehrheitlich zumindest, großer Zeitungsverlag aus München, Münchner Merkur, TZ. Was haben sie noch? Die
Niedersächsische
Allgemeine, Kreiszeitung oben irgendwo in Norddeutschland, Frankfurter Neue Presse gehört auch dazu, also ganz viele Tageszeitungen. Und und da wird jetzt gestreikt oder wurde gestreikt.
Es wurde gestreikt, ne?
Ja. Genau. Und zwar hätten die Redaktion wäre gern auch im, ja, hätte gern einen Tarif, ja, die wären gern im Tarifvertrag, wo die
nicht mehr. Ein einheitlicher Tarifvertrag wird doch gefordert, habe ich verstanden. Also diese
also Altverträge die komplett sind aus noch dem drin,
Tarif
ne?
Raus.
Also ja, eben. Die Altvorderen, die noch da sind, die sind halt noch im alten Tarifvertrag, aber halt keine neuen mehr. Ja, die neuen Jungen, die werden billig abgespeist. Da war zu lesen in der Presse, Redakteursgehalt 3.100 Euro im Rhein-Main-Gebiet, kann man nicht von leben, deswegen wird gestreikt. Aber die Geschäftsführung zeigt sich da relativ hart im Moment noch, zumindest bei der Frankfurter Rundschau. Und
Wobei der Geschäftsführer hat gesagt, habe ich in einem Artikel gelesen, dass seit 2022 die Gehälter angehoben worden seien zwischen 13% und 17%. Kann ich jetzt nicht überprüfen, ja, ne?
Aber man ist
so, so da stehen das viele nicht, Aussagen gegen Aussage.
Dass das nicht reicht. Die wollen halt was, es wurde auch was angeboten an Gehaltserhöhung pauschal, aber das reicht der Gewerkschaft nicht in den Streikenden. Und es war jetzt aber auch zu lesen, dass die Geschäftsführung schon, ja, ich weiß nicht, droht, aber sozusagen in den Raum stellt, ja, die Redaktion müsse auch mal realistisch sein und sehen, dass das alles erwirtschaftet werden muss, was man hier ausbezahlt an Gehältern und da ist halt nicht mehr drin, so nach dem Motto. Mhm. Und wenn man da jetzt zu viel will, dann, ja, dann muss man den Laden halt irgendwann dicht machen. Ja, also so sinngemäß, ja. Ja, die Gewerkschaften, DJV und Verdi, die sehen das natürlich alles komplett anders. Ein bisschen Ärger gab es jetzt noch, weil im ganzen Umfeld dieses Jahr Arbeitskampfes wurden jetzt noch drei junge Journalistinnen, also ich glaube, es waren zwei Frauen, ein Mann oder was, ein Mann und zwei Frauen, innerhalb der Probezeit entlassen. Mhm. Und es wurde so ein bisschen in den Medien so dargestellt, es könne da einen Zusammenhang geben, aber die haben sich anscheinend auch gar nicht an den Streiks beteiligt und das weiß natürlich die Frankfurter Rundschau.
Haben sie nicht? Ach so, irgendwo war zu lesen, sie hätten es.
Nee, aber also ich habe zumindest, die sagen zumindest, soweit ich gelesen habe, dass sie sich nicht beteiligt haben. Es wurde, dem wurde auch nicht widersprochen. Ja. Und allein deswegen könne es da keinen Zusammenhang geben, also ein bisschen der Take dann der Geschäftsführung. Weiß man auch nicht. Es sieht auf jeden Fall auch nicht gut aus. Ja,
sowas. Aber das ging richtig rum, diese Kündigung in der Probezeit kurz vor Weihnachten. Das waren noch Volontäre und dann sind sie da. Warte mal, jetzt habe ich hier gerade, muss ich eine Nachricht schicken.
Was? Ja, die waren Volontäre, ne? Und waren Redakteure.
Die waren Volontäre und sind dann übernommen worden.
Genau, das Volo wurde sogar noch verkürzt.
Weil sie so gut waren, ne?
Hat man ihnen das Volo noch verkürzt. Und der eine hat noch einen Klimapodcast gemacht und alles und dann laut Chefredaktion super zufrieden, aber trotzdem gefeuert. Und da wundert man sich natürlich schon so ein bisschen, weil wir wissen ja auch, die Redaktionen suchen überall händeringend qualifizierte junge Leute, dass man dann bei der Frankfurter Rundschau der Meinung ist, man kann ohne die da, die doch gerade noch so als brillant gelobt wurden, auskommen. Ja, ist
super ungeschickt. Also was ist ungeschickt? Ja. Auch falsches Wort. Also falsch,
ganz falsches Signal irgendwie und ich kann es auch irgendwie, ich kann es nicht nachvollziehen. Also man steht dann vor solchen Nachrichten und weiß nicht so genau, was geht in den Köpfen der Verantwortlichen da vor sich. Man weiß es einfach nicht.
Was natürlich ganz klar ist, sie stehen alle unter Druck, wir sehen es auch gerade zum Beispiel, ein anderes Beispiel, die Neue Westfälische, wo ich herkomme, sozusagen aus Ostwestfalen.
Da hast du volontiert.
Nee, volontiert habe ich dann nicht, aber ich war da sehr lange freier Mitarbeiter, Praktikant, hätte ich vielleicht auch volontieren können. Und die gehört übrigens zur DDVG, ja, also zur SPD Medienholding. Ja, I've come a long way, baby.
Jetzt bei Axel Springer.
Alles gut. Ja, also es ist eine gute Regionalzeitung, aber die übernehmen jetzt den Mantel von RND, also Matzak. Und das können sie natürlich machen. Und natürlich wissen wir auch, dass Regionalzeitungen vor allem wegen der lokalen Inhalte abonniert werden und nicht vielleicht unbedingt wegen des Mantels, aber das ist natürlich immer so ein Schritt, wo man sagen muss, wenn du den Mantel abgibst quasi, ja, dann sieht es nicht so gut aus. Ja, ja. Und da geht auch ein Stück Identität, Eigenständigkeit verloren, aber so ist es. Und es gab ja auch noch diverse andere Meldungen, dass jetzt Druckereien schließen, ne? Die Druckereien von Dumont, da hatten wir eben schon, oder auch die Berliner Zeitung macht ihre Druckerei dicht, Holger Friedrich, wenn er mal keine Vorträge in Peking hält. Ne? Also es ist jetzt ein bisschen insiderisch, aber gut. Also die haben zum Beispiel gesagt, Berliner Zeitung, Zitat, um flexibler und kostengünstiger auf die sich wandelnde Medienlandschaft zu reagieren, Zitat Ende, würden die verbleibenden Printprodukte ab 2024 in neuen Strukturen produziert. Heißt mit anderen Worten, die machen die Druckerei dicht.
Die er damals auch von Dumont mit übernommen hatte, ne? Als er
genau.
Die Zeitung von Dumont gekauft.
Genau, da soll jetzt irgendwie, stand beim Medieninsider, da soll jetzt ein Rechenzentrum draus werden. Keine Ahnung, ob man die Druckmaschinen noch verkaufen kann und ob dann Platz für große Rechenzentren.
Dann stellt Holger Friedrich einfach Computer rein, statt Druckmaschinen.
Genau, ja, das wird jetzt in Dresden gedruckt, die Zeitung, ne? Und so weiter. Das sind alles, ich meine, alles nichts Neues für unsere Hörer. Das Print ist sehr, sehr schwer hat, ja. In England, vielleicht machen wir das mal ein anderes Mal, wird ja die Telegraph-Gruppe gerade verkauft. Telegraph-Zeitung und Spectator, das Magazin, und die Geldgeber, die jetzt da in den Startlöchern stehen, das zu übernehmen, kommen aus Abu Dhabi. Tja.
Huch Gott, was wollen die denn damit? Naja.
Hast du nicht mitbekommen? Ja. Nee. Ja, doch. Ja, ja, das ist der ehemalige Chef von CNN, Jeff Zucker, ist so ein Chef von so einer Investmentfirma, und die bekommen das Geld, 1,2 Milliarden Pfund, von einem Scheich, Mitglied der Herrscherfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate.
Aber was wissen wir, will der Scheich denn mit der Zeitung?
Tja, das ist die Frage.
Weiß man nicht. Ja, gut, der wird sich auch vielleicht noch wundern. Vielleicht sollte man Holger Friedrich einladen, um einen Vortrag zu halten, wie das so ist, wenn man so eine Zeitung kauft.
Naja, ja, gut. Man weiß es ja nicht, warum sich Leute Zeitungen kaufen. Da kann man ja das Beste und das Schlimmste befürchten.
Ja, gut, okay. Gut, also mit Print geht's weiter bergab. Zum Glück mit Podcasts nicht und dem ganzen Digitalgedöns. Das ist nämlich unser Business hier. Wir senden weiter. Und machen den Sack aber jetzt für diese Woche zu.
Ja.
Und hören uns wieder nächste Woche mit frischen Medienthemen. Bis dahin.
Ach so, ne? Da machen wir den Jahresrückblick, ne? Oder?
Nächste Woche schon, ja.
Ja, weiß ich nicht. Das ist doch vor Heiligabend.
Ja, stimmt, das ist Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür. Ja, gut. Das besprechen wir noch. Lasst euch überraschen. Bis dahin könnt ihr schreiben an kontakt@medien-woche.com. Ja, genau. Bis dahin, schönes Wochenende. Tschüss.
Ciao.